Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Unser Thema heute wird Deckel sein.
Und mir ist mal aufgefallen, dass es gibt ja einen, ich will jetzt nicht sagen, dass es die schönste Metapher der Welt ist, aber sie ist eigentlich ja noch sehr niedlich. Es, auf jeden Topf passt ein Deckel.
Ja.
Was natürlich nur im Zeitalter industriell hergestellter Töpfe so ist, weil wenn
oder
man
nur sehr aufgeräumte Haushalte. Also ich weiß nicht, wie es bei
jedem Topfschrank aussieht. Nee, das heißt ja, man findet einen Deckel für jeden Topf. Das ist wieder was anderes. Ja. Das bezieht sich auf die Ordnung bei Sven Oswald in der Schublade. Ich habe zu viel Deckel, deswegen finde ich auch immer was Passendes. Ich wollte nur darauf hinaus, wenn man wie früher ja sozusagen Töpfe getöpfert hat eben, aus Ton und so, das ist natürlich, da muss man ja erstmal einen Deckel hinkriegen, der auch passend ist. Ja, aber abgesehen davon, also auf jeden Topf passt ein Deckel, irgendwie niedlich. Aber wir tun eine ganze Menge in Deutschland, um diesen Spruch entweder lustiger in Anführungszeichen zu machen oder gleich vollends zu entstellen. Also, ne, passt wie die Faust aufs Auge, gibt's dann nochmal, ist gemein, ist ja brutal.
Oder wie Arsch auf Eimer.
Arsch auf Eimer ist eklig.
Ja.
Finde, also,
ist
ne,
Kacke.
Ja, na, ich meine, ehrlich, aus welchen Zeiten kommt das? Wieso haben, früher gab's doch Plumpsklos. Wieso Eimer? Also, ich, ja, ist es aus der Camping-Szene
wahrscheinlich
erwachsen.
Für drin.
Ich weiß es nicht. Und dann gibt's ja einen, den ich, naja, der ist, der hat einen Geschmäckle, aber, ne, passt wie der Faust aufs Gretchen, habe ich auch mal gehört. Das fand ich sehr lustig. Da ja, musste
den
ich,
den
da,
kannte
da,
ich noch
da musste
nicht.
Ich lachen. Siehst du, ja, ja, genau. Aber, wir haben einen großen Hang zur Verballhornung, würde ich sagen. Wir sind die verballhornende Republik Deutschland.
Warte mal, ganz kurz.
Und die VRD.
Dass es einen gewissen Hang zur Verballhornung gibt, das fällt dir nach über 20 Jahren 2 auf 1 auf.
Ich sage
jetzt
ja nicht, dass
an diesem, völlig unvorbereitet für mich, an diesem 16. April 2023 fällt dir auf, sag mal hier nochmal was völlig anderes, Freunde, wegen der Verballhornung.
Naja, lass mich so sagen, wenn wir sowas machen, dann ist es lustiger.
Ach so.
Ja, deutlich lustiger und hat selten mit Eimern zu tun.
Passt also wieder Oswald auf den Finger, oder?
Oh, bitte.
Was wir zum Thema Deckel wirklich mit Ihnen vorhaben, erfahren Sie gleich.
Ich möchte mich auch für den Kollegen jetzt schon entschuldigen, für die kommenden 3 Stunden.
Oh, das ist gut, dann habe ich jetzt ja freie Fahrt.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Deckel.
Haben Sie gewusst, was Deckelduschen sind und dass deren Leitungen explodieren können? Was es mit ihnen auf sich hat und was es mit Atomkraftwerken zu tun hat, das besprechen wir in dieser Sendung.
Außerdem bereiten wir Sie auf Ihren nächsten Kneipenbesuch vor.
Also.
Achtung, Bierdeckel haben juristische Relevanz. Warum, das klären wir mit unserem Lieblingsanwalt Christian Solmecke.
Tausende Aktendeckel in diesem Land werden wohl nie geöffnet werden. Und zwar die von vielen Stasi-Akten. Warum manch einer gar nicht wissen will, was dort zu finden ist, das wollen wir zumindest herausfinden.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Der Umgang mit den eigenen Stasi-Akten ist wohl sehr, sehr unterschiedlich. Manch einer oder eine konnte es nach der Wende kaum abwarten zu erfahren, was über ihn oder sie in den Bergen von Akten vermerkt war. Andere haben die Deckel ihrer Akten bis heute nicht geöffnet. Über den Umgang mit einer Vergangenheit, die wir mit westdeutscher Sozialisation, glaube ich, emotional nur sehr schwer erfassen können, wollen wir sprechen mit dem Historiker Dr. Stefan Wolle. Er ist wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums und war Sachverständiger für das Stasi-Archiv am zentralen runden Tisch. Schönen guten Morgen, Herr Wolle.
Hallo, Herr Wolle.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Wolle, wissen wir denn, wie viele Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR ihre Akten einsehen wollen und wollten und wie viele eigentlich nicht?
Also prozentual kann ich jetzt nicht sagen. Das ist sehr unterschiedlich. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen hat jedes Jahr einen Bericht herausgebracht, wo die genauen Zahlen stehen.
Mhm.
In diesen Berichten. Das hat natürlich im Laufe der Jahre etwas nachgelassen, aber nach wie vor gibt es sehr viele Leute, die auch ihre persönlichen Akten sehen wollen.
Mhm.
Wenn auch im Laufe der Jahre eher die wissenschaftliche Einsichtnahme, die Einsichtnahme von Journalisten, Publizisten immer stärker in den Vordergrund rückt. Das ergibt sich einfach so aus dem Laufe der Jahre. Also wen es 30 Jahre lang oder 32 Jahre lang jetzt nicht interessiert hat, das ist dann eher selten, dass der jetzt auf die Idee kommt, jetzt nochmal seine Akten einsehen zu wollen. Aber das ist auch nicht ganz selten.
Okay, ich finde das ganz interessant. Sie sagen, wen das bisher nicht interessiert hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die das schon interessieren würde, die aber vielleicht auch sich fürchten vor dem, was sie dann darin finden würden. Das zumindest würde wahrscheinlich mir so gehen, glaube ich. Ist das ein Faktor?
Es ist eine ganz individuelle Sache. Mhm. Manche haben sicherlich da mit einem gewissen Herzklopfen ihre Akten empfangen. Und ich kenne das ja auch aus diesem kleinen Lesesaal, der da immer gewesen ist. Da saßen also sowohl die Personen, die individuelle Einsichtsakten vorgenommen haben, als auch Wissenschaftler, also die jetzt größere Bestände der Bestätigung haben, die saßen in einem Raum und da gab es schon sehr emotionale Reaktionen. Ich erinnere mich da an einen jungen Mann, der murmelte da ständig vor sich hin, dieses Schwein, und war irgendein Nachbar, der ihn bei der Stasi verzinkt hat. Das war schon sehr emotional, und klar, wenn man dann auf Verwandte oder Bekannte stößt, die einen irgendwie bei der Stasi angezeigt haben oder bespitzelt haben, das ist dann schon bitter. Aber das ist natürlich auch nicht jetzt so in dieser massenhaften Form jetzt geschehen, ja, dass man da sagen könnte, das betrifft fast alle oder so. Das ist, wie gesagt, eine ganz individuelle Geschichte. Ich selbst habe ja auch meine Akten mir angeguckt.
Und was stand drin?
Ja, ja, ziemlich bald nach der Wende. Also das ist schon in den ersten Monaten gewesen, als es noch gar nicht so streng reguliert war durch das Stasi-Unterlagengesetz. Gab da keine Überraschung. Und es war keine bösen Überraschungen. Das, was ich da gelesen habe, das waren im Wesentlichen Kopien, Fotokopien von Akten der FDJ und der Universität und der Arbeitsstelle, aber das war zum Teil auch banales Zeug, ja, Routineüberprüfungen und solche Geschichten.
Aber soweit sauber recherchiert, ja, Herr Wolle?
Naja, gut, das eigentlich nicht. Das wäre eine Illusion zu glauben, dieses Stasi-Archiv wäre jetzt also so wunderbar genau und gut sortiert. Das genau war nicht der Fall, das war zum Teil ein ziemliches Durcheinander und ein ziemliches Sammelsurium, was ja zum Teil auch zu der Schwierigkeit geführt hat, die bei der Überprüfung einzelner Personen denn so große Probleme gemacht haben. Da tauchte hier ein Aktenstück noch auf und da ein Aktenstück und so. Also das wäre wirklich eine falsche Vorstellung, also dass dieses Archiv perfekt gewesen wäre. Eher nicht, den hätte man eher noch im Nachhinein auf die Finger hauen müssen, ja. Aus archivalischer Sicht war das alles ziemlich durcheinander und ist jetzt übrigens bis heute. Man hat das ja in den 3 Jahrzehnten nicht fertig gekriegt, das in eine vernünftige Ordnung zu bringen.
Herr Wolle, jetzt gibt es aber auch den umgekehrten Fall. Menschen würden gerne mehr über ihre Akten wissen und die Akten sind nicht da, vielleicht nicht auffindbar, vielleicht wurden die geschreddert. Gibt es da noch Möglichkeiten, irgendwo nachzugucken, oder ist da einfach alles verloren?
Es gibt immer noch mal erneute Nachfragen. Also manch einer, der, sagen wir mal, vor 20 Jahren oder Anfang der 90er Jahre sogar schon so einen Antrag gestellt hat und die Antwort erhalten hat, über sie ist im Archiv nichts aufzufinden oder ihrer Person, da gibt es ja so ein offizielles Schreiben. Das ist durchaus sinnvoll, da nach einigen Jahren nochmal nachzuhaken, weil ja doch sehr vieles inzwischen in eine gewisse Ordnung gebracht wurde. Es wurde auch vieles vernichtet, aber das betrifft dann eher so Persönlichkeiten der Öffentlichkeit, die irgendwie eine politische Rolle gespielt haben. Da gab es ja unendliche Affären, die jetzt reicht die Zeit nicht, da brauchen wir eine stundenlange Sendung um diese ganzen Affären, die sich da um Gysi drehten und um de Maizière und um unseren Ministerpräsidenten Stolpe und was. Ja, da war das ja dann auch so. Da hieß es erst, nein, es liegt nichts vor. Dann kam hier ein Zettelchen und da ein Hinweis und da eine Karteikarte. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Aber so bei Leuten, die an und für sich schon archiviert waren im Stasi-Archiv und irgendwo abgelegt, die bekamen dann ihre Akten natürlich nach den Regularien anonymisiert, das heißt geschwärzt. Und da ist es durchaus sinnvoll, nochmal nachzufragen und zu sagen, ist da in den Jahren was Neues gekommen. Es ist ja auch so, manches ist natürlich einfach auch an und für sich interessant. Ich fand zum Beispiel in meiner Akte alle möglichen Briefe, die ich geschrieben habe an meine Frau und so weiter, und die waren längst verschwunden, aber die Stasi hat das eben aufgehoben und eine Fotokopie davon gemacht. Da habe ich mich natürlich gefreut.
Ach, wunderbar. Also da kann man sagen, das hat zwar unfreiwillig dann doch etwas Gutes bewirkt, wie es das der Geist, der Böses will und dann doch Gutes schafft. Aber sehr interessant, was Historiker Dr. Stefan Wolle uns erzählt hat, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums und Sachverständiger für das Stasi-Archiv damals am zentralen runden Tisch. Mit ihm sprachen wir über den Deckel der Stasi-Akten, die manche heben wollen, andere nicht. Und wenn Sie mal einen Bescheid bekommen haben, über sie gibt es nicht, nichts. Es lohnt sich nochmal nachzufragen. Danke, Herr Wolle.
Vielen Dank, schönen Sonntag.
Dankeschön, tschüss.
Decke ist das Thema der heutigen Sendung.
Ja, und du hast mir ja schon verraten, dass du nie einen Deckel findest.
Nee, stimmt. Ich habe einfach kein Hutgesicht. Ich sehe einfach, egal was ich aufsetze, immer irgendwie grenzdebil aus.
Aber liegt es am Hut oder ist es so, dass
du... Fresse.
Also ich kann mir ja vorstellen, also erstens finde ich das nicht. Und zweitens habe ich das Gefühl, wahrscheinlich guckst du selber immer in deine Selfie-Kamera oder in deinen Spiegel und denkst sowieso, du siehst grenzdebil aus. Und wenn du dann einen Hut aussuchen sollst, musst du natürlich in den Spiegel gucken und stellst fest, ja, mit diesem Hut sehe ich grenzdebil aus. Aber vielleicht will ich sagen, ist es gar nicht der Hut.
Ja, ich weiß es nicht, aber weißt du, es gibt ja so Menschen auch um mich rum. Also kleine Menschen.
Es gibt Menschen um dich rum.
Auch größere Menschen.
Ja.
Die können sich alles auf die Birne setzen. Es sieht immer gut aus. Und bei mir, ich habe das Gefühl, ob es jetzt ein Cap ist oder ein wirklicher Hut oder auch einfach eine Mütze.
Ja.
Das passt nicht zu meiner Visage.
Jetzt hast du auch seit Alters her natürlich diese Punk-Frisur mit den langen Spitzen, die du jeden Morgen mit so Zuckerwasser hochgehst, also so bis zu 50 Zentimeter Spitzen, die auch in alle Richtungen gehen und so. Das ist natürlich total schwer. Also die meisten Hüte sitzen da ja einfach nicht so vernünftig drauf. Es sei denn, du würdest Ausschnitte machen und dafür müsstest du sie ja vorher kaufen. Ich glaube, das könnte ein Problem sein.
Vielleicht liegt es an dieser Frisur mit den orangefarbenen Haaren, vielleicht auch an den Wunschpunkten und der Schweinenase. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, aber du könntest vielleicht mal den Hut runterziehen und dann die Krempe an den Sicherheitsnadeln, die in dein Ohrläppchen sind, festmachen. Das wäre eine Variante.
Ja. So, jetzt haben wir ja vor 10 kurz mal über meine Deckel geredet.
Ja.
Jetzt hast du ja, ich sag mal...
ich trage mein Haar offen.
Ja,
das
genau.
Das wolltest du sagen.
Du trägst dein Haar nicht.
Ich trage...
kaum.
Guck, ich habe Augenbrauen, ich habe Bart.
Ich
habe Brusthaare. Also ja.
Ich meine an der Birne. Aber ist ja dann, also es heißt ja immer, und man verliert so viel Körperwärme über den Kopf. Das ist bei mir gar nicht so, aber ich habe ja relativ dicke Wolle auf der Birne. Hast du immer eine Mütze auf, wenn es dann irgendwie kühl draußen ist?
Also, soweit ich mich erinnere, haben wir mal auch in dieser Sendung ein Debunking-Interview, wie man modern sagen würde, geführt, dass es eben gar nicht so ist, dass man so wahnsinnig viel Wärme über den Kopf verliert. Man merkt es halt natürlich nur dort besonders doll.
Ich nicht mehr.
Du merkst ja, du hier mit deinen Punker-Dingen. Aber was war die Frage gerade?
Die Frage war, ob du dann immer eine Mütze trägst oder einen Hut oder immer was auf der Glatze drauf hast. Weil ich meine, Sonnenschutz ist ein Thema.
Ja, also wenn es benutzt Sonnencreme, möchte ich mit Bas Lohmann sagen. Auf jeden Fall ist Sonnenschutz ist wichtig. Sagen wir mal so, wenn es richtig kalt ist, dann habe ich eine Mütze oder eine Kapuze oder ich bereue es. Das ist völlig klar. Aber andererseits so ein wunderbarer, kühler Wind im Sommer um die Glatze, das ist auch sehr, sehr angenehm. Also das ist ja für mich... Es war ja, muss man sagen, eher eine Entscheidung, wenn man so, um es besser zu machen als mein Vater, der so die letzten 7 Haare sich jahrelang von links nach rechts oder von rechts nach links über die Glatze kämmte und versucht hat mit Alpecin, was ja eigentlich zu Haarwachstum anregen soll, aber für ihn war es eher so eine Art Epoxidharz, also er hat versucht, es festzukleben auf dem Schädel, was nicht geklappt hat, also es hat geklappt noch im Bad, aber sobald es getrocknet war, naja. So, und da habe ich gedacht, das mache ich nicht, wenn mein Haar licht wird, dann ganz, ganz kurz. Oder ach, probiere ich mal Glatze aus. Und das ist ja einer der, abgesehen davon, dass es, glaube ich, ganz gut aussieht bei meinem Schädel, fühlt sich das eben auch so schön an. Es fühlt sich schön an, wenn Leute auf die Glatze fassen. Es fühlt sich schön an, sich selber an die Glatze zu fassen. Es fühlt sich schön an, wenn der Wind über die Glatze streichelt. Es ist ein ganz tolles Gefühl, was man nicht bekommen kann, wenn man Haare trägt.
Ja, und noch eine andere Sache. Wenn ich wirklich mal eine Mütze oder ein Käppi oder auch einen Hut aufhabe oder so, das fängt nach einer relativ kurzen Zeit an, wirklich zu jucken.
Ja.
Und das liegt ja wahrscheinlich an der Kombination Mütze/Haare.
Ja.
Hast du das mit Glatze auch? Also hast du dann eine schwitzige Glatze unter dem Hut?
Naja, es kommt ein bisschen auf den Hut an. Also ich muss sagen, beziehungsweise auf die Mütze. Es gibt tatsächlich Mützen, unter denen man sehr viel schwitzt. Mhm. Das sind dann meistens irgendwelche...
Sogenannte Schwitzen.
Nee, das sind dann irgendwelche angeblichen Funktionstextilien, bla blub, also eigentlich Kunststoffe, die dann eben doch nicht so atmungsaktiv sind, wie die Werbung verspricht zum Beispiel. Mhm. Oder eben auch genau das Gegenteil, also so richtig krasse Schurwolle, ja, jetzt nicht Kaschmir, sondern so das harte Zeug von den Schafen, die bei dir auf dem Deich stehen, wenn du in deinem Ferienhaus bist und so. Das ist nicht gut, aber lass mich so sagen, als Glatzenträger und Mützenträger erkennt man die Güte der Mütze sehr schnell. Und bei dir ist es dann wahrscheinlich so ein abgepufferter Effekt. Dann bist du schon eine halbe Stunde unterwegs und dann merkst du, oh Scheiße. Und ja, insofern.
Oder Baba oder juckt. Ah!
Genau. Also ich rate dir nicht zur Glatze, weil dann könnten die Leute uns ja gar nicht mehr auseinanderhalten.
Ja.
Aber es war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Zwillinge, nur ihre Mütter können sie auseinanderhalten.
Und nur wenn einer eine Glatze hat und der andere nicht.
Genau.
Jeder und jede von Ihnen hat schon mal eine vernünftige Kneipe besucht und wahrscheinlich auch schon mal zur Abrechnung einen Bierdeckel auf den Tisch gelegt bekommen mit mehr oder weniger vielen Strichen drauf, je nachdem, wie lang der Abend war und wie durstig alle waren. Was man als eigentümliche Kneipenkultur abtun könnte, hat einen echten juristischen Hintergrund. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Anwalt für Medienrecht Christian Säumecke von der Kanzlei Wilde Beuger Säumecke, der wahrscheinlich auch schon mal in einer Kneipe gewesen ist. Schönen guten Morgen, Christian.
Hallo Christian.
Hallöchen. Ja, es kann sein, dass ich schon ein oder zweimal in der Kneipe war.
Das jetzt kommst du ja auch aus dem Kölner Raum, das heißt also, ja, da sind ja auch relativ schnell viele Striche auf so einem Bierdeckel. Aber welchen juristischen Wert hat denn bitte so ein Bierdeckel?
Ja, der Bierdeckel, der sieht erstmal relativ harmlos aus, ist aber in Wirklichkeit juristisch gesehen eine Urkunde.
Wow.
Und das heißt, mit Urkunden kann ich jetzt nicht so einfach machen, was ich will. Da darf ich nicht Striche wegkratzen oder irgendwie den Bierdeckel vernichten.
Okay, also ich meine, umgekehrt ist es natürlich so, wenn der Wirt dann mal einen Strich zu viel macht, aus Versehen, wäre das dann auch Urkundenfälschung, so wie wenn ich da rumkratze?
Nee, wir reden ja hier davon, dass ich vorsätzlich irgendwas mache, beispielsweise einen Strich wegmache, indem ich mit dem Finger oder mit Wasser darüber reibe. Dann wäre das eine Urkundenfälschung. Dann habe ich aber auch einen Vorsatz. Dann will ich ja auch weniger bezahlen nachher. Mhm. Wenn der Wirt mir einen Strich zu viel macht, dann ist es entweder Betrug, weil er sozusagen mir was mehr draufschreiben will, oder er hat es einfach vermasselt. Dann, dann muss ich selber überwachen.
Okay, und was ist, wenn ich so einen Deckel einfach mal verschwinden lasse?
Weil so ein Tisch, der wackelt doch mal.
Natürlich.
Dann nimmt man den Bierdeckel, knickt den in der Mitte, legt den drunter, einfach damit nichts umkippt.
Genau, in Parkhäusern rechnet man ja immer, wenn ich Ticketverlust eingebe, komme ich dann günstiger bei weg, als wenn ich meine echten Zeit...
Als wenn ich mein Auto ein Jahr stehen
genau, lasse. Richtig.
Ja, kann sein, dass ihr nicht zahlen müsst, aber in den Knast könnt ihr dafür kommen.
Oh.
Ich habe mir mal den 274 Strafgesetzbuch rausgesucht, da steht drin, mit Freiheitsstrafe, Achtung, bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer eine Urkunde vernichtet. Und genau das macht ihr dann, ja. Eine Urkunde wird vernichtet. Also ganz schön heftig.
Ist es in der Praxis schon mal vorgekommen, dass jemand ein paar Jahre in Bau kam, weil der Bierdeckel verschwunden war?
Zum Glück noch nicht. Es heißt dann immer eine Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Natürlich, wenn das rauskommen würde, dass man es vorsätzlich gemacht hat, dann würde man vielleicht eine Geldstrafe bekommen. Aber die Praxis sieht so aus, dass man sagt, hups, ist mir unter den Tisch gefallen, hebst du da auf, ist aufgefallen, dann zahlt man selbstverständlich. Ist doch klar.
Wow, also schön aufpassen mit dem Bierdeckel. Das ist aber nicht das einzige Dokument, mit dem man nicht scherzen soll. Du hast uns erzählt, dass du bei deinen Recherchen zu deinem aktuellen Buch Mord im Weltall auf einen Fall gestoßen bist, in dem es jemand mit einem Grundschulzeugnis besonders ernst genommen hat. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass insgesamt wir im Recht auch immer wieder Zeugnisse haben, die ganz wichtig sind. Aber vielleicht helft ihr mir da mal auf die Sprünge, dass ich noch mal ganz genau den Fall vor Augen habe und dann kann ich euch den auch lösen.
Okay, also das ist deshalb so schön, weil uns das unser Redakteur aufgeschrieben hat, der und wir das jetzt auch nicht wissen. Aber dann lass uns doch über was anderes Schönes sprechen. Ich glaube, es gab noch mal einen Versuch in Bayern per Volksentscheid Bayern den Freistaat vom Rest Deutschlands zu trennen. Und das ist ein Dokument, was uns am Herzen liegt, nämlich das Grundgesetz, was da nicht so richtig beachtet wurde. Kann das sein?
Oder war es auch ein Bierdeckel?
Ganz klar. Also es war so, dass tatsächlich im Jahre 2016 die Bayern-Partei eine Aktion gestartet hatte, Freiheit für Bayern. Und bei dieser Aktion ging es eben darum, dass man überlegt hat, ob man Bayern nicht abspalten kann von Deutschland. Und es sollte vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden, ob man in Deutschland einzelne Staaten haben kann und Bayern sozusagen ein eigenes Land werden kann. Und dann, wie gesagt, nichts da. Im Grundgesetz, in der Präambel, und das ist ja nun mal wirklich eine Urkunde oder ein richtig fettes Dokument, unser wichtigstes in Deutschland, da steht drin, dass man nicht einzelne Staaten abspalten kann. Und da sind auch die Staaten einfach niedergeschrieben, die wir in Deutschland haben. Die Bundesländer sind da fix drin. Also no chance für Bayern, auch wenn der eine oder andere sich lieber von ja, Deutschland abspalten wollte. Wäre vielleicht interessant für die Meisterschaft, die wäre damit ein bisschen spannender, aber das klappt hier nicht.
Ja, sagen wir mal so, ich glaube, es gäbe ein paar Leute, die auch glücklich darüber wären, dass die CDU-CSU-Fraktion dann kleiner wäre. Und hey, manche trauern ja heute noch, dass die Pfälzer Separatistenbewegung aus den 20er Jahren nicht geklappt hat und wir darum viele Jahre Helmut Kohl als Bundeskanzler hatten. Also nicht alle sind sich einig.
Über absolut. Bierdeckel und andere Dokumente sprachen wir mit dem Anwalt für Medienrecht Christian Säumecke. Rechercheauftrag für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ab dem 23. Mai ist sein Buch Mord im Weltall erhältlich. Bitte einmal kaufen, lesen und dann den Fall recherchieren, den unser Redakteur meinte. Vielen Dank, Christian.
Gerne, macht's gut.
Ja, ich bin Jahrgang 70 und der erste Medienskandal, der erste große, vielleicht könnte man heute modern sagen, Fake, der mir so aufgefallen ist, das waren natürlich die Hitler-Tagebücher. Also erst war es die journalistische Entdeckungssensation, die echten, ich habe Anführungszeichen gemacht mit den Fingern. Ja, ist gut. Die echten Tagebücher von Adolf Hitler. Und dann nach ganz kurzer Zeit war ganz klar, das ist eine Fälschung. Warum ist das niemandem aufgefallen? Schon auf dem Deckel dieser Tagebücher stand nicht AH für Adolf Hitler, sondern FH. Führer Hitler hat man dann den Leuten wohl verkauft. Später haben wir dann herzlich gelacht über die Komödie Stonk, wo es darum ging. Also das Ganze hat uns lange beschäftigt. Wir haben gedacht, wir haben alles dazu gesagt. Und jetzt ist der ganze Fall aber nochmal aufgemacht worden. Von tollen Journalisten, die behaupten, dem Fälscher Konrad Kujau ging es bei weitem nicht nur um schnelles Geld, sondern vielleicht auch um Geschichtsfälschung. Die Doku heißt Der Hitler-Fake, erscheint am 24. April. Und über neue Erkenntnisse eines 40 Jahre alten Medienskandals wollen wir mit dem Autor der Doku sprechen, Christian Bock. Schönen guten Morgen, Herr Bock.
Hallo, Herr Bock, guten Morgen.
Morgen.
Also nach 40 Jahren könnte man ja eigentlich meinen, dass dieser Medienskandal nun wirklich aufgearbeitet ist. Es war ja auch lange ruhig darum. Warum wusste man denn so lange offenbar nicht alles zu dem Fall?
Ja, also man hätte alles wissen können, hätte man die Tagebücher komplett gelesen. Ich glaube, dass es damals, nachdem man festgestellt hat, dass sie gefälscht sind, hat man sie einfach fallen lassen, sich nicht weiter damit beschäftigt. Ja, wenn man sie jetzt ganz liest, dann kann man tatsächlich auf die Idee kommen, dass der Herr Kujau Adolf Hitler reinwaschen wollte, sozusagen ihn, ihn vom Vorwurf des Holocaust und des brutalen Mords freisprechen wollte, so nach dem Motto, das war alles die SS, das war alles Himmler und Hitler hat gar nichts damit zu tun.
Und haben Sie das geahnt, als Sie angefangen haben mit den Recherchen, oder haben Sie eher gedacht,
Nicht so richtig. Also okay. Das ist auch nicht so komplett meine Geschichte, muss ich sagen.
Okay.
Also meine Doku erzählt so, sagen wir mal, so den ganzen Vorgang und behandelt das unter anderem auch die Frage, was zum Teufel finden die Leute eigentlich an Hitler oder damals und vor allen Dingen auch heute, was findet man an Hitler eigentlich so spannend? Also warum will man den eigentlich so unbedingt privat kennenlernen? Und im Zuge dessen sind sowohl Kollegen als auch ich auf Material gekommen, das noch nicht veröffentlicht war, mit diesem Hintergrund. Ich gehe da nicht ganz so weit, dass ich sagen würde, das ist eine Verschwörung und das ist Absicht und Kujau hatte da ein klares Ziel. Ich bin eher der Meinung, der hat halt geschrieben, was seine Kundschaft hören wollte. Das waren alles Ewiggestrige und die wollten gerne hören, dass Hitler gar nicht so schlimm war.
Jetzt ist es natürlich trotzdem schwer vorzustellen, also man macht jetzt Tagebücher von Adolf Hitler und Sie haben gerade gesagt, es steht über Holocaust gar nichts drin. Das alleine müsste doch schon dazu führen, dass Leute sagen, ich glaube nicht, dass das authentisch ist.
Ja, das ist eine wirklich gute Frage.
Danke.
Also ich weiß es einfach nicht. Da sind so viele Ungereimtheiten, so viele komische Dinge da drin. Auf der anderen Seite sind auch so viele unwahrscheinliche Dinge drin, wo man denkt, ja, das könnte schon alles irgendwie stimmen. Also ich meine, klar, da sind handwerkliche Fehler in den Tagebüchern drin, aber da denkt man sich, ja, mein Gott, hat er sich halt verschrieben oder hat er sich halt vertan. So schnell kommt man da nicht drauf, wie das eine Fälschung ist, was ich persönlich meine. Irgendwie, ich finde es fahrlässig, dass man das nicht ordentlich chemisch analysiert hat, weil das wäre eindeutig gewesen. Mhm. Da hätte es keine zwei Meinungen gegeben und das hat man halt verzögert. Und die Leute waren blind. Sie wollten einfach dran glauben.
Sie wollten es haben, ne? Sie wollten dran glauben und sind deshalb wahrscheinlich auch darauf reingefallen, weil Kujau offenbar ihnen zu Munde geschrieben hat.
Ja, was für eine Story. Klar, natürlich. Also ich kann die Faszination schon verstehen. Nicht? Also, ich kann dann nicht verstehen, dass man über so einen langen Zeitraum dann nicht in der Tiefe irgendwie recherchiert hat und sich darum gekümmert hat, sind die Dinge jetzt auch wirklich echt. Also am Anfang hieß es sind 27 Bücher, am Ende waren es 62. Da denke ich mir, Das ist ja schon mal komisch.
Das ist komisch, genau. Komisch ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, Sie haben gerade gesagt, nachdem man das dann wusste, dass es eine Fälschung ist, wollte man das auch schnell fallen lassen. Außer natürlich mit der, sagen wir mal, Comedy-Ausschlachtung. Das haben wir ja alle gerne gemacht. Das ist ja dann auch lustig, ja, wenn man diese Militarier-Sammler da sieht und so. Das wirklich, wirklich spannend. Wie ist das aber im Jahre, sagen wir mal, 2023 oder 2022? Wie leicht hat der Stern das denn Ihnen und Ihren Kollegen gemacht, die Originale in die Hand zu bekommen und das Ganze nochmal so richtig zu recherchieren?
Also gesehen habe ich die Bücher. Das ist auch tatsächlich faszinierend, die Dinger in der Hand zu halten und ein bisschen drin zu blättern. Ich durfte aber nicht so lange. Also wir haben insgesamt eine halbe Stunde bekommen und da ging es eher darum, dass wir die optisch erfassen, dass man so schöne Bilder für die Kamera macht und nicht so sehr, dass man sie liest. Sie waren aber schon, sage ich mal, in Reinschrift schon übersetzt bei Gerd Heidemann in seinem Archiv, das einfach sensationell krass sehenswert ist. Da habe ich da schon eine ganze Menge lesen können. Und ich habe was relativ Neues, ein Krujau-Sammler, der hat mir 18 weitere Seiten gezeigt. Da ging es tatsächlich sehr viel um den Holocaust und um die Wannsee-Konferenz. Und da habe ich dann das gelesen und mein erster Gedanke war, boah, das ist ja eklig. Und er meinte auch, ja, so hat der Krujau das geschrieben, weil er meinte, er kann es besser verkaufen.
Wahnsinn. Haben Sie die im Original gelesen? Lesen Sie also fließend Sütterlin oder sind die inzwischen schon transkribiert?
Nein. Der Gerd Heidemann, das muss man sich vorstellen, der Reporter, der damals für den Stern verantwortlich war, der lebt ja noch, der ist über 90, hat ein sehr großes Privatarchiv in Hamburg-Altona in einem Keller. Und der hat in seiner Zeit, von damals bis heute, hat er das alles abgetippt. Also auf einer Seite Kopie der Tagebücher, auf der anderen Seite alles in Reinschrift. Da habe ich auch drin lesen können. Aber den ganzen Kram durchlesen, das ist schon der Wahnsinn. Das ist also sehr viel, sehr langweiliges Zeug, wo ich mich frage, da schreibt doch kein Mensch in sein Tagebuch. So nach dem Motto, um 11 Uhr treffen, um 12 Uhr ein anderer Gast. Wieso schreibe ich das in mein Tagebuch?
Über die Doku zu den gefälschten Hitler-Tagebüchern Der Hitler-Fake sprachen wir mit dem Autor Christian Bock. Die Dokumentation erscheint am 24. April, also morgen in einer Woche. Die gibt es dann in der ARD-Mediathek, als auch um 22.50 Uhr im Programm. Spannend wird's auf jeden Fall, Herr Bock. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Polio ist eine Krankheit, die bei uns in Europa als ausgerottet gilt. Allerdings leben wir damit, wie bei so vielen anderen Themen in unserem Leben, auf der Insel der Glückseligen sozusagen. Denn in vielen Teilen der Welt ist der Kampf gegen Polio noch lange nicht gewonnen. Umso wichtiger, dass es neben der WHO noch viele NGOs gibt, die sich dem Kampf gegen Polio verschrieben haben. So zum Beispiel auch die Rotary-Clubs mit der Initiative End Polio Now. Ein Teil der Aktion: Deckel sammeln für Polio-Impfung. Wie das funktioniert, das besprechen wir jetzt mit Stefan Böhme, dem amtierenden Präsidenten des Rotary Club Hof. Wunderschönen guten Morgen, Herr Böhme.
Wunderschönen guten Morgen auch nach Berlin.
Guten Morgen, Herr Böhme. Also, um welche Deckel geht's und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Also es geht um die Kunststoffdeckel, die auf Getränkeflaschen drauf sind. Und das war gar nicht meine Idee. Das hatten andere Rotarier schon vor mir. Da gab es einen Verein, der das bundesweit organisiert hat, der dann allerdings irgendwann wegen der Logistikprobleme diese Aktion eingestellt hat. Ich habe die weitergeführt, weil ich selbst Recycler bin.
Okay, super. Sie sind Recycler, sagen Sie. Und jetzt hätte ich gedacht, diese Deckel landen doch wieder auf den Flaschen, wenn man die Flaschen abgibt in den Automaten. Das scheint aber nicht so zu sein.
Na, das kann man so tun, aber man muss es nicht so tun.
Okay.
Und wir haben viele Sammelstellen eingerichtet, wo man die Deckel separat abgeben kann. Manchmal auch direkt neben dem Rückgabeautomaten.
Okay, was passiert mit den Deckeln jetzt genau, also wenn die erstmal in Ihre Hände gelangen?
Also ein Rotary Club vor Ort sammelt diese Deckel über irgendwelche Kanäle und Aktionen und Sammeltonnen. Und dann, wenn die Deckel bei mir sind, dann werden die nochmal auf einem Förderband gesichtet, etwas gereinigt, weil immer mal was drin ist, was nicht reingehört. Wir malen die auf zu sogenannten Malgut. Das ist dann sehr hochwertiges Material, Polypropylen. Und es geht zu einem Recycler, der daraus wieder Recyclingprodukte herstellt. Und der braucht das als Rohstoff.
Wahnsinn. Und dabei kommt Geld zusammen und dieses Geld ist dann tatsächlich von der Bill und Melinda Gates Stiftung auch nochmal erhöht worden?
Ja, genau. Es ist so, dass wir das also alles ehrenamtlich machen und bei uns auch in der Firma diese Gerätschaften, die wir sowieso nutzen, mitnutzen können. Und dieses Malgut hat dann einen relativ hohen Verkaufserlös, wenn wir das an den Recycler geben. Und diesen Verkaufserlös spenden wir 1:1 über die Polio Plus Stiftung. Und die Bill und Melinda Gates Stiftung verdreifacht diesen Betrag regelmäßig.
Okay, das klingt erstmal super. Jetzt wollen wir aber mal hier knallharte Zahlen hören. Wie viele Polio-Impfungen konnten Sie denn so schon finanzieren?
Also wir haben begonnen 2018 mit der Aktion, haben über 12 Millionen Deckel eingesammelt. Und Schutzimpfungen sind wir jetzt im Augenblick knapp unter 100.000, die wir dadurch haben finanzieren können.
Das ist super, aber jetzt wiederum, jetzt wird es mir mulmig, weil Sie sagen, Schutzimpfung haben wir über 100.000 knapp jetzt finanziert. Das heißt, man braucht noch weit mehr. Wie viel Verbreitung hat Polio denn überhaupt noch? Wo überall gibt es noch Polio?
Also die Erfolge können sich da durchaus sehen lassen, was die Rotarier da erreicht haben. Schon seit 1985, da gab es noch rund 350.000 bekannte Fälle in diesem Jahr. Mhm. Und im letzten Jahr war es noch genau einer in Pakistan.
Wow. Mhm.
Also es geht auf Pakistan und Afghanistan ist so das Zentrum, worauf man sich jetzt konzentriert. Hin und wieder kommen leider auch Fälle in Afrika vor, aber da gehen dann die Rotarier eben hin und im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Arbeit verabreichen die dann Schluckimpfungen für Kinder, weil es ja hauptsächlich Kinder betrifft.
Herr Böhme, ist es denn möglich, mit dieser Deckelsammelaktion vielleicht Polio weltweit für immer auszurotten?
Also ich kriege auch regelmäßig Bilder zugeschickt, wo Rotarier irgendwo im Urlaub sind und mir schicken, schau mal, hier sammeln die auch Deckel. Also das ist durchaus eine weltweite Aktion, ja.
Super. Was machen Sie denn, wenn Polio ausgerottet ist? Ich meine, diese tolle Deckelsammelidee, die wollen wir dann ja nicht ganz beenden. Gehen Sie dann gegen Malaria vor oder haben Sie noch was anderes mit Ihrem Leben vor, Herr Böhme?
Ich bin mir durchaus sicher, dass die Rotarier dann ein anderes sinnvolles Projekt finden werden, aber dieses Projekt, das wollen sie zu Ende bringen, nämlich die Ausrottung des wilden Poliovirus. Und das wird auf jeden Fall noch ein bisschen Anstrengungen bedürfen. Und da kommen auch andere Projekte mit rein. Also diese Deckelsammlung ist nicht das einzige Projekt der Rotarier zugunsten dieser Aktion.
Jetzt noch eine Sache, die gerade ganz aktuell mich selber sehr stört, weil ich permanent diesen Plastikdeckel an der Lippe habe. Diese neue Verfahren, dass die Dinger nicht mehr so ohne weiteres von den Pullen abgehen. Ist doch furchtbar. Ist doch schlecht für gegen Polio, oder?
Also es ist vielleicht gut gedacht für die Umwelt, aber um es ganz ehrlich zu sagen, ich war jetzt auch selbst vor ein paar Tagen noch in Berlin unterwegs, da ist mir auch nicht aufgefallen, dass die ganzen Straßen voller Plastikdeckel liegen. Ist vielleicht eine etwas übereilte Aktion, aber wenn man ein bisschen kräftiger dran zieht, kriegt man die Dinger immer noch ab und kann unsere Aktion weiterhin unterstützen. Das geht auch.
Also Flaschendeckel helfen beim Kampf gegen Polio. Wie, das haben wir mit dem amtierenden Präsidenten des Rotary Club Hof gesprochen. Vielen, vielen Dank, Herr Böhme. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg im Kampf gegen Polio. Dankeschön.
Dankeschön, tschüss.
Danke Ihnen. Schönen Sonntag noch. Ciao.
FO 13 und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird gerade wieder dunkel, oder?
Ich dachte gerade nur Bum-Tschack, Bum-Bum-Tschack.
Ist auch aber auch schön.
Ja, es wird wieder dunkel.
Oder?
Ja, natürlich.
Was soll denn das?
Wir sollten ins Bett gehen. Ich glaube, es ist abends und genau. Vielleicht
zur Nase zu.
Vielleicht noch eine heiße Milch vorher.
Ja. Oder einen guten
Abendtee. Mit Honig. Einen guten Abendtee.
Genau.
Guten Abend.
Guten Abend.
Du, also wir haben ja über Deckel gesprochen.
Ja.
Und du hast mir erzählt, dass du das so faszinierend findest, wenn Leute quasi das Design von Gullideckeln abnehmen und das auf T-Shirts drucken.
Ja, es gibt hier in Berlin eine Künstlerin, die nennt sich die Raubdruckerin, die macht das schon viele, viele Jahre. Und da wird dann so ein Gullideckel gefunden und es gibt ja wirklich hübsche Gullideckel, dann werden die sauber gemacht, dann kommt da eine Farbe drauf und dann wird ein T-Shirt drüber gewalzt und dann hat man ein Unikat.
Und dann muss man es nochmal sauber machen?
Ja.
Ja, natürlich.
Ja, den Gullideckel, logisch, klar.
Genau. Ist natürlich interessant, dass da man eine Farbe drüber walzen kann, mit der man direkt auf ein T-Shirt drucken kann, die dann auf dem T-Shirt halten soll, aber nicht mehr auf dem Gullideckel.
Naja, wahrscheinlich ist es so, das wird so eine Textilfarbe sein, die wahrscheinlich in die Faser sich einzieht und auf dem Gullideckel wahrscheinlich einfach abwischbar sein wird, denke ich. Also ich meine, sagen wir mal so, ich habe es schon gesehen, hat gut funktioniert und der Gullideckel war sauber.
Ich finde ja die Idee schön, dass vielleicht, ich meine, man macht es dann eh nicht und man muss ja das ganze Know-how haben. Und so, aber ich finde die Idee eigentlich schön, dass man immer, wenn man irgendwo Urlaub macht und man sieht einen schönen Gullideckel oder auch nicht so schön, dass man sich ein T-Shirt selber macht und dann, oder von mir aus auch ein Poster, man könnte das Ganze ja auch auf Papier abnehmen.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz den ein oder die andere abholen, die jetzt am Frühstückstisch sitzt und denken, ja, warum sollte ich mir denn so ein komisches Gittermuster aufs T-Shirt machen? Das
ist doch wirklich.
Also wir reden über diese runden Gullideckel, die oft dann irgendwelche coolen Embleme eingraviert haben in die Deckel.
Ja,
also
teilweise
jetzt nicht diese eckigen, wo so das Laub durchfällt.
Genau, es gibt teilweise eben wunderschöne. Ich weiß jetzt nicht, wo in Berlin und Brandenburg schöne sind, aber bestimmt. Aber ich habe auch hier nicht so viel Zeit, auf Gullideckel zu gucken. Ja. Aber wenn man im Urlaub sitzt, ne, zum Beispiel im letzten Sommer in Frankreich in einem Café und so, und dann fallen einem auf, ah, das ist aber ein schöner Gullideckel, zum Beispiel.
Dann und bräuchte man natürlich die Farbrolle, das T-Shirt, die Farbe und auch irgendwie das Know-how, ob es legal oder illegal ist in dem jeweiligen Land. Nicht, dass man danach im Kittchen landet.
Ja, ich meine, klar, jetzt mache ich nichts Illegales. Jetzt hebel ich das Ding einfach raus und hängt mir an eine schwere Kette.
Genau.
Aber das ist halt auf Dauer auch nicht so gut für den Rücken.
Ja, das geht tierisch
als Souvenir. Und jetzt habe ich ja schon mehrere Urlaube gemacht. Also ja. Das ist ja, ich meine, das ist auch unübersichtlich, ja. Siehst du ja, wenn du mich so anguckst.
Die sind auch unhandlich für Schlüsselanhänger einfach.
Ja? Hm? Ja, die aus Asien gehen. Das sind die Leute, das ist ja alles etwas kleiner. Aber ja, nee, aber insofern, das stimmt, das mit der Legalität ist natürlich eine ganz schwierige Nummer. Wobei, du fühlst dich bestimmt viel cooler, wenn du das dann heimlich nachts machst. Mit so, ach, mit so einer Zorro-Maske auf. Hast du
Bock, irgendwie nachts im Urlaub da irgendwie auf allen Vieren auf der Straße rumzukrauchen?
Bin ich doch eh. Also das ist doch, da bin ich doch eh. Nachts auf Vieren, das ist doch genau meine Urlaubssituation.
Ja, und ich finde, da kann man nach hastigem Genuss von 3-4 Liter Sangria. Ja, aber...
Naja, da kann ich auch gleich irgendwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen.
Super Bock. Ja, aber ob du dann noch sauber in der Lage bist, den Gullideckel abzunehmen, ja, für ein T-Shirt oder dich am nächsten Tag auch noch über das versaute T-Shirt ärgerst, das weiß man nicht.
Wenn es nicht sauber ist, dann ist es halt Kunst.
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 Ist Kunst oder kann ich
individueller Ausdruck denn?
Es müssen nicht immer die ganz großen Katastrophen sein, die von Atomkraftwerken eine Gefahr ausgehen lassen. So war es zum Beispiel im Jahr 2002 die Explosion in der Leitung zu einer, Achtung, Deckeldusche im AKW Brunsbüttel, die uns aufschrecken ließ. Was sind das für kleine Unfälle und Risiken, die in AKWs bestehen und die da auftauchen? Und wie glaubwürdig sind vor diesem Hintergrund die Behauptungen, die man nach der gestrigen Abschaltung der letzten AKWs in Deutschland hört, dass die AKWs sicher weiter betrieben hätten werden können? Das besprechen wir jetzt mit Juliane Dickel. Sie ist die Leiterin der Abteilung Atom- und Energiepolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. Wunderschönen guten Morgen, Frau Dickel.
Grüße Sie.
Guten Tag. Was ist überhaupt eine Deckeldusche und was ist damals in Brunsbüttel passiert?
Na, eine Deckeldusche ist tatsächlich das, wonach es klingt. Es ist ein Sprühsystem, also eine Dusche für einen Deckel, und zwar für den Deckel des Reaktorkerns oder des Reaktordruckbehälters, also das, wo die Brennelemente drin sind. Und der ist dafür da, dass beim Runterfahren des AKW das Ganze schneller abgekühlt wird.
Okay. Und das hat, da gab es einen Fehler und ein Problem und da hätte was passieren können, oder war das halt einfach, ja, der Gute hat es mal getropft?
Also tatsächlich hat der Betreiber zu Anfang gesagt, das ist alles eigentlich gar kein Problem, es sei nur eine spontane Dichtungsleckage, wie es heißt, was so ziemlich das harmloseste ist. Tatsächlich ist da ein Rohr zerfetzt worden und wow, wenn das nur ein paar Meter weiter entfernt gewesen wäre, dann hätte es zu einem Verlust des Kühlwassers kommen können und dann hätte es zu einer Kernschmelze kommen können. Also auch das einer der vielen Fälle, wo wir nochmal Glück gehabt haben.
Jetzt denkt man als Laie ja immer komische Dinge über AKWs. Also zum Beispiel habe ich früher immer gedacht, boah, irgendwie die Wand außen Beton und Stahl und so ist wahnsinnig dick. Ist es gar nicht. Ich hätte jetzt auch gedacht, so eine Systeme, wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben, sind dann redundant ausgelegt. Scheinen sie auch nicht zu sein. Wie oft sind wir dann gerade mal so glimpflich mit unser aller Leben und Gesundheit davongekommen?
Also, sagen wir so, es gibt viele, viele Vorfälle, die zu einer richtig großen Katastrophe hätten führen können. Also auch in Deutschland waren wir mehrfach kurz vor einem Super-GAU. Und diese Redundanz, also die Sicherheitssysteme, die dann einspringen, wenn andere ausfallen, das ist halt nicht gesichert, dass sie wirklich einspringen. Und das ist das Problem. Also zum Beispiel im Fall Brunsbüttel, der Betreiber hat nachgerechnet und vorher gesagt, sowas ist überhaupt gar nicht möglich. Und dann ist es doch eingetreten. Also von daher, das, was vorher angeblich nicht möglich ist und das, was dann kommt, sind da leider zwei Paar Schuhe.
It's magic. Ist ein bisschen hier wie beim RBB. Wir haben ja ein Havariestudio und immer, wenn man da rein muss, weil ein Studio kaputt ist, gibt es da auch eine Havarie drauf. Kann man sich verlassen. Nur im Fall eines Atomkraftwerks ist es deutlich ungünstiger. Jetzt gibt es ja alleine in Brunsbüttel seit Inbetriebnahme über 400 meldepflichtige Ereignisse. Das heißt, irgendwas ist da immer passiert, andauernd. Und jetzt gibt es ja die Behauptung, ja, man kann so einen Reaktor auch sicher weiter betreiben. Wie passt denn das zusammen aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht passt es überhaupt nicht zusammen. Also man kann Reaktor nicht sicher betreiben. Wir haben da auch gerade ein Papier rausgegeben mit ein paar anschaulichen Störfällen, die es da gab. Also sicher ist eigentlich nur das Risiko bei einem AKW. Und von daher sind wir auch heilfroh, dass die letzten drei gestern abgeschaltet wurden, weil also beispielsweise das AKW Emsland und das AKW Neckar-Westheim, die eben gestern vom Netz gegangen sind, da gibt es Risse in den Dampferzeugerrohren. Wow. Und das sind sicherheitsrelevante Systeme. Und in Neckar-Westheim sind es über 350 Risse, die festgestellt wurden. Und auch das kann im schlimmsten Fall zu einer riesigen Katastrophe führen. Und von daher sind wir heilfroh, dass diese Risikotechnologie jetzt abgeschaltet ist.
Trotzdem, ich übrigens auch, bin sehr froh. Ist nicht trotzdem aber auch wahr, dass man theoretisch deutlich sicherere AKW bauen könnte und auch im Betrieb natürlich viel mehr ändern und austauschen und so könnte, dass es sich dann nur für die Betreiber nicht mehr lohnen würde, weil man eben deutlich besser, teurer, aktueller bauen müsste?
Um ehrlich zu sein, nein.
Okay.
Also es gibt so Reaktortypen, da gibt es immer wieder die Theorie, dass sie total sicher wären, aber das sind Konzepte aus den 60er, 70er Jahren. Also die Konzepte sind auch schon alt. Mhm. Und bei den jetzt laufenden Reaktoren, da heißt es ja immer, man könnte sie nachrüsten, aber das ist nicht in der, also man kann einen Reaktor nicht in sich sicher machen. Mhm. Und von daher, genau, und was man jetzt hätte machen müssen, wären unglaublich hohe Investitionen zu tätigen, um sie ansatzweise sicherer zu machen, weil seit klar ist, es gibt einen Ausstieg, wurden sicherheitsrelevante Investitionen, hat die Regierung gesagt, müsst ihr nicht mehr machen, weil in 12 Jahren wird ja eh abgeschaltet. Und das ist gruselig.
Ja, das ist wirklich super gruselig. Das wusste ich gar nicht zum Beispiel.
Überexplodierende Deckelduschen und andere, nennen wir es mal, kleine Zwischenfälle in Atomkraftwerken sprachen wir mit Juliane Dicke vom BUND. Vielen Dank, Frau Dicke. Und jetzt haben wir ja zumindest in Deutschland erstmal Ruhe.
Genau, und den Rest schaffen wir auch noch.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Radio 1. Die siebte Frage.
Jetzt anrufen, mitspielen 0331 70 99 111. Wer gewinnt, geht ins House of Tales und zwar in den Escape Room Checkpoint Charlie mit bis zu 3 Begleitpersonen der Wahl. Gibt es dann eine Stunde Zeit, sich da rauszuarbeiten. Man kann sich vorher überlegen, auf welcher Seite des Eisernen Vorhanges man spionieren oder arbeiten will, um dort wieder rauszukommen. 0331 70 99 111. Jetzt anrufen und mitspielen.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Deckel spielen wir mit Daniel. Hallo Daniel.
Hallo.
Und mit Jochen. Hallo Jochen.
Guten Morgen.
Bedeutet das, wenn Daniel gewinnt, dass ich dann gewonnen habe?
Nein.
Das ist ja schade.
Aber wenn Daniel nicht gewinnt, bedeutet es, du hast verloren.
Ach so.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, ich komme da aber schlecht weg, habe ich das Gefühl.
Richtig, genau. Du, weißt du, mal gewinnen die anderen, mal verlierst du.
Also, das ist, ich glaube, das, it's rigged, wie Trump sagen würde. Daniel, wenn ich schon mal mit mir selbst spreche, habe ich ein Hutgesicht? Weil Sven zum Beispiel hat keins davon erzählt.
Ein Wutgesicht?
Ein Hutgesicht.
Deckel.
Hut ist das für oben drauf, Wut ist das für im Gesicht.
Ein Hutgesicht?
Ja.
Keine Ahnung.
Nee?
Ich glaube, das muss man mal ausprobieren.
Hast du es noch nie ausprobiert?
Ein Hut? Nee.
Noch nie einen Hut ausprobiert? Das ist ja irre. In was für einer Welt lebst du, wo man noch nie einen Hut ausprobiert hat?
In einer Welt, in der man vielleicht mal einen Fahrradhelm trägt oder einen Kletterhelm, aber so. Keinen Hut.
Und es ist nie so, wenn du an irgendwelchen merkwürdigen so Badezubehörständen im Ausland stehst, wo dann Strohhüte sind und so, dass du aus Spaß, während irgendwelche Partnerinnen, Freunde, Kinder oder so sich Sachen aussuchen, gelangweilt Hüte ausprobierst, Daniel?
Okay, diese Versuche würde ich mal als nicht so erfolgreich
sehen. Okay, siehst du, aber dann gibt das doch eine gute Informationsgrundlage. Jochen, wie ist es mit dir? Hast du ein Hutgesicht?
Nee, aber dafür trage ich Mütze.
Okay, du hast also ein Mützengesicht oder machst du es trotzdem, du keins hast, oder?
Nee, ich bin oben auch ein bisschen weniger behaart und daher baue ich dann in der kalten Jahreszeit und wenn es ein bisschen windig ist, einfach mal die Mütze.
Mütze mit Bommel oder ohne?
Ohne.
Ohne natürlich, Entschuldigung, geht ja um die Aerodynamik.
Was ist deine schönste Mütze oder deine Lieblingsmütze, Jochen?
Ach, da steht Berlin drauf, so ein bisschen in Anlehnung an Hertha, denen es ja gerade nicht so gut geht.
Ja, okay, und dann weißt du ja auch immer, woher du kommst, ne?
Richtig.
Falls es mit dem Gedächtnis später schlechter wird. Okay, alles da. Mal gucken, wie gut Svens Gedächtnis ist, ob der noch weiß, wie das Spiel geht.
Daniel wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage. Muss ich mit Ja oder Nein beantworten? Tut er dies richtig? Ist er weiter dran? Wenn nicht, ist erstmal der andere dran. Häufig geht es eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der dran ist, die richtig beantwortet, gewinnt er. Falls nicht, staubt der andere ab und geht ins House of Tales und muss sich dort dann aus dem Raum rausrätseln. Also, wer soll anfangen, Daniel? Jochen oder du?
Ich fange selber an.
Na dann los, viel Spaß.
Daniel, es gibt rund 2600 Arten von Deckelschildläusen, ja oder nein?
Nein.
Das sagst du so bestimmt, als hättest du irgendeine Ahnung davon.
Überhaupt nicht.
Ja, das beruhigt mich, denn die Antwort ist auch falsch. Ja, wäre richtig gewesen. Jochen ist dran.
Nein.
Jochen, die Studentenmützen von Studentenbewegungen werden auch als Deckel bezeichnet, ja oder nein?
Ja.
Das ist vollkommen korrekt, du bist weiter dran.
3.
Jochen, die Deckelbauweise ist eine Bauweise zur Herstellung von Legosteinen, ja oder nein?
Ja.
Eieiei, ich hatte fast gedacht, der weiß was, der Jochen, aber ja. Auch keine Chance. Nein, wäre richtig, okay. Ist eine Bauweise zur Herstellung von Tunneln und okay. Baugruben. Daniel ist dran.
Was nur bedingt gut mit Lego funktioniert.
Bedingt.
4.
Funktioniert irgendwas richtig gut mit Lego?
Daniel, drauflatschen und wehtun.
Das stimmt. Daniel, bei der Deckelpyxis mit Spiralverzierung handelt es sich um ein Steingefäß aus der Bronzezeit, ja oder nein?
Nein.
Da Daniel, jetzt geh doch bitte nochmal an deinen Schrank mit den Steingefäßen aus der Bronzezeit. Natürlich ist das dabei, die Deckelpyxis mit Spiralverzierung. Jochen ist dran.
Hatte ich für einen Moment vergessen.
Ja, ich glaube auch. Jochen, die Deckelkapsel ist ein Begriff aus der Medizin, ja oder nein?
Ja.
Was glaubst du denn, wo die Deckelkapsel sitzt?
An irgendeinem Gelenk vielleicht?
Hm? Ist ein Begriff aus der Botanik, aber netter Versuch. Jochen. Daniel ist dran. Daniel, die Deckel von Maßkrügen sind traditionell aus Zinn, ja oder nein?
Zinn, ja.
Zinn, habe ich schon mal gehört. Es ist tatsächlich auch richtig, Daniel. Das ist ja verstörend. Du hast was richtig beantwortet. Dafür kriegst du jetzt...
Wir haben den ganzen
nein,
gewonnen.
Falsch.
Du bist wirklich ach, ein Mensch, klasse
nein.
Typ. Hast du wirklich
nein.
richtig gut gemacht.
Sven hat das richtig falsch gemacht. Das ist doch der Gewinn-Jingle.
Das ist ja komisch. Wie ist das denn passiert? Das hatte ich doch gerade alles geordnet.
Oh Gott.
Entschuldigt bitte.
Ist das peinlich.
Siebte Frage.
So. Also du hast nur schon mal gehört, wie es klingen könnte, wenn du richtig beantworten tätest.
Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. In den Konjunktiv hat er sich gerettet, der Sven. Also Daniel, Friedrich Wilhelm Deckel war ein Abgeordneter des Bundestages, ja oder nein?
Ist das gemein? Nein.
Nein, sagst du.
Hm. Ja.
Du hast aber jetzt auch nicht alle Abgeordneten des Bundestages marmoriert.
Vielleicht habe ich auch da den einen oder anderen vergessen über die Jahre.
Ja, das könnte sein. Geh doch noch mal an deinen Schrank mit der Sammlung der Fotos der Abgeordneten, weil ich muss dir sagen...
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ. Hast du wirklich richtig gut gemacht.
Ist indikativ.
Ich weiß nicht, Daniel, sag du doch mal. Ja. Aber für mein Gefühl kommt das gar nicht so geil, wenn man ihn so zweimal direkt hintereinander hört, oder?
Ist gar nicht mehr so. Also gut, dass du das ausprobiert hast. Ja. Jetzt wissen wir es. Wir haben es immer vermutet.
Ja.
Daniel, Friedrich Wilhelm Deckel, wie du sehr richtig gesagt hast, war Hersteller von Kameraverschlüssen, der von 1871 bis 1948 gelebt hat und die allseits unbekannte Firma Friedrich Deckel AG gegründet hat.
Dachte ich mir doch.
Natürlich. Jochen, das hättest du auch gewusst, aber du warst dann leider nicht dran.
Genau, deswegen rufst du einfach nächste Woche wieder an, Jochen. Und Daniel, du gehst ins House of Tales, kannst schon mal gucken unter www.houseoftales.de. Wie gesagt, das ist die Mutter aller Escape Rooms am Checkpoint Charlie. Und du gehst in den Escape Room Checkpoint Charlie mit bis zu 3 Begleitpersonen deiner Wahl und kannst dich da aus dem Raum innerhalb von 60 Minuten rausrätseln und rausarbeiten. Macht einen Riesenspaß. Bleib dran, ich brauche deinen kompletten Namen und eine Mailadresse. Und dann, ich beiden noch einen schönen Sonntag. Danke fürs
Vielen
Mitmachen.
Vielen Dank. Danke. Glückwunsch, Daniel.
Ciao.
Viel Spaß. Danke.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, aber ich habe doch gar nichts gemacht.
Ja, ich weiß.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Mein Topf, der hat 3 Deckel.
Mein Topf, der hat 3 Deckel, sonst wär's nicht mein Topf. Doch brauch ich einen Deckel, bin ich ein armer Tropf. Ich finde den zu großen, ich finde den zu kleinen, ich finde den kaputten. Und sonst finde ich keinen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.
Radio 1. Nur für Erwachsene.